Nur den Saum deines Gewandes, 500 Jahre Heiligrock-Ausstellung in Trier. Hallo und grüß Gott zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Es grüßt Sie aus dem Berliner Studio herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung über die Heiligrock-Wallfahrt in Trier, eine Sendung von Pfarrer Johannes Mohr. Heiligrock-Tage in Trier. Manche, die davon zum ersten Mal beispielsweise aus der Presse erfuhren, dachten im ersten Moment, oh, gibt es bei Kirchen jetzt auch Open Air mit Highway to Heaven und so, ein katholisches Wacken vielleicht? Nun, dergleichen natürlich nicht. Aber so ganz falsch war diese Vermutung auch nicht. Irgendwie geht es schon auch in diese Richtung. Ein super Event ist es allemal. Allein die Besucherzahlen dürften Wacken und Co. um das Zehnfache toppen. Und spektakulär ist es auch. Kaum zu glauben, was Scharen von Pilgern nach Trier zieht. Das Gewand Jesu Christi, der sogenannte Heilige Rock. Also da müssen wir einfach mehr erfahren und fragen direkt in Trier nach bei Pfarrer Johannes Mohr. Wir haben ihn angerufen und nun am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Mohr.
Grüß Gott.
Pfarrer Mohr, Sie sind in Trier geboren, seit Jahrzehnten für dieses Bistum auch Priester und da in Ihren vielfältigen Tätigkeiten in der priesterlichen Seelsorge unter anderem seit 3 Jahrzehnten verantwortlicher Priester für die charismatische Erneuerung im Bistum Trier. Pfarrer Mohr, jetzt ist es also soweit, 13. April bis 13. Mai 2012, die Heilig-Rock-Tage in Trier. Wie ist denn das so von der Stimmung her? Wie muss man sich die Atmosphäre auch unter den Gläubigen vorstellen? Was tut sich so in der Stadt?
Ja, seit fast 2 Jahren hat man sich auf dieses Ereignis vorbereitet. Und es begann dann am 13. April mit einem wunderbaren Pontifikalamt mit dem päpstlichen Gesandten, dem Kurienkardinal Kellett. Und danach lief es eher etwas langsam an. Ich war am Dienstag einmal dort und der Andrang war nicht allzu groß. Aber ich hörte, dass zum Beispiel gestern 10.000 Jugendliche dort waren, auch von den katholischen Schulen im Bistum. Und dass sogar der Bischof mit ihnen getanzt habe. Also die Stimmung scheint schon etwas gestiegen zu sein. Und es scheint auch die Begeisterung für Jesus nicht auszubleiben. Wir hoffen, dass es noch so weitergeht die folgenden 3 Wochen.
Eine ganz besondere Art und Weise gerade der Begeisterung für Jesus jetzt dieser Tage in Trier. Nur den Saum deines Gewandes, 500 Jahre Heilig-Rock-Ausstellung oder wie das früher auch so schön hieß, Zeigung in Trier. Wir hören Pfarrer Johannes Mohr aus Trier und ja, Herr Pfarrer, Sie müssen uns nun ein bisschen aufklären, ein paar Hintergründe uns schildern. Was hat es mit dem Gewand Jesu, dem sogenannten Heiligen Rock, auf sich?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte 3 Gedanken mit Ihnen teilen. Zunächst ein Blick auf den biblischen Hintergrund, dann einige Hinweise zur Geschichte und schließlich in einem 3. und letzten Punkt ein Blick auf die diesjährige Heiligrock-Ausstellung. Nur der Gewand, der Saum deines Gewandes. Ich möchte Ihnen mal zitieren aus dem 9. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um und als er sie sah, sagte er, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Ich denke, Sie spüren aus diesem Text heraus das innige Verhältnis Jesu zu den Menschen, seine zugewandte Grundhaltung, seine Barmherzigkeit, sein Offensein für die Nöte der Menschen. Und die Menschen haben damals diese Frau und später, wie wir sehen werden, auch andere, den Wunsch gehabt, wenigstens den Saum seines Gewandes zu berühren. Es geht beim Heiligen Rock nicht in erster Linie um ein Gewand, ein Kleid, sondern um den, der es getragen hat, um Jesus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Nicht das Gewand bringt Heilung und Heil, sondern Jesus, der sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und Glaube heißt, eine liebende Beziehung zu Jesus haben. Hier liegt die Wurzel der Heilung, die bleibende Bedeutung hat. Entscheidend ist eine Heilung, die für die Ewigkeit gilt. Wir freuen uns über alle Heilserfahrungen auf Erden, auch über wunderbare Heilungen und Stärkungen. Aber warum haben die Menschen zu allen Zeiten, schon damals zu Lebzeiten Jesu, das Verlangen gehabt, ihm persönlich zu begegnen? Und auch heute haben Menschen, die etwas gespürt haben von der Tiefe und Weite der Botschaft Jesu, das Bestreben und das Verlangen, ihm persönlich zu begegnen. Ich zitiere noch einmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung. Und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Es gibt schließlich eine dritte wichtige Aussage in den Evangelien, die hier zu nennen ist. Als die Soldaten, die Jesus hingerichtet hatten, seine letzte Habe verteilten, ließen sie das Untergewand Jesu ungeteilt, denn es war von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht. So im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 23. Ich möchte zum Abschluss dieses ersten Blickes auf das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums, möchte ich Ihnen einige Sätze zitieren aus der Botschaft von Papst Benedikt dem 16. zur Wallfahrt. Er schreibt: Seit der ersten Zeigung im Jahre 1512 zieht der Heilige Rock die Gläubigen in seinen Bann. Vergegenwärtigt diese Reliquie doch einen der dramatischsten Momente im irdischen Leben Jesu, sein Sterben am Kreuz. Die Verteilung der Kleidungsstücke des Gekreuzigten unter den Soldaten scheint dabei nur eine Randepisode zu sein, welche die synoptischen Evangelien auch nur beiläufig erwähnen. Der Evangelist Johannes entfaltet diese Begebenheit jedoch mit einer gewissen Feierlichkeit. Er weist als einziger auf das Untergewand hin, das so wörtlich von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Er macht uns das Geschehen deutlich und hilft uns, durch die Reliquie hindurch gläubig das Heilsgeheimnis zu schauen.
Nur den Saum deines Gewandes, 500 Jahre Heiligrock-Zeigung in Trier. Über dieses Geschehen, über den sogenannten Heiligen Rock in Trier, hören wir heute hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb Pfarrer Johannes Mohr aus Trier.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Gesang haben Sie herausgehört, dass in der Begegnung mit Jesus Christus eine gewisse Innigkeit eine große Rolle spielt. Das älteste Bistum Deutschlands, das Bistum Trier, behütet in seiner Mitte, in seinem Dom, mehrere bedeutende Christusreliquien. Das ist einmal das Gewand, aber es ist auch eine Kreuzpartikel und ein Nagel des Kreuzes Christi. Diese Reliquien werden nach alter Überlieferung zurückgeführt auf die Kaiserin Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, die nachweislich im Jahr 327 eine Wallfahrt ins Heilige Land unternommen hat. Und sie soll von dort diese Reliquien mitgebracht und nach Trier verschenkt haben. Leider gibt es keine Inhaltsangabe über die Kiste, in der diese Reliquien gebracht worden sein sollen. Es gibt also keine historisch belegbare Dokumentation. Aber wir wissen gerade auch in Trier, dass solche Überlieferungen einen hohen Wahrheitsgehalt haben. Helena hatte offensichtlich eine besonders tiefe Beziehung zu Trier. Sie hat ihren prachtvollen Palast zur Verfügung gestellt, damit an seiner Stelle eine große Kirche errichtet werden konnte. Bei Ausgrabungen nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die heruntergeschlagenen Verputzbrocken der Deckenmalereien zusammengesetzt in mühevoller Arbeit, und dabei sind hervorgekommen, zutage getreten, wunderbare Malereien, Personen der kaiserlichen Familie, die heute im Museum am Dom bewundert werden können. Sie gehören vielleicht zu dem Schönsten, das es weltweit gibt. Und so kann man sich vorstellen, dass Helena ihre Verehrung für Trier auch in diesen Geschenken zum Ausdruck gebracht haben könnte. Auch wenn es keine eindeutigen Beweise in historischen Dokumenten gibt, so können wir doch davon ausgehen, dass hinter dieser alten Überlieferung eine Realität steht. Die erste historisch fassbare Erwähnung der Tunica Christi datiert aus dem Jahr 1196, als nämlich die Reliquie aus dem Nikolausaltar im Westchor des Domes feierlich in den Hochaltar des neu erbauten Ostchores übertragen wurde. Und hier wurde zum ersten Mal auch der Aufbewahrungsort der Tunica genannt. Man muss bedenken, dass es zu dieser Zeit nicht üblich war, Reliquien öffentlich zu zeigen. Man freute sich darüber, sie zu besitzen, aber man wollte sie nicht unbedingt in Augenschein nehmen. Und deshalb ruhte die Tunika 316 Jahre in diesem aus Steinen gemauerten Hochaltar des Ostchores. Die erste Öffnung des Altares und die erste Zeigung erfolgte im Jahre 1512, also vor genau 500 Jahren. Und zwar fand damals in Trier ein Reichstag statt. Und Kaiser Maximilian hatte auf irgendwelchen Wegen erfahren, dass es in Trier diese Tunika gebe, und er verlangte vom damaligen Trierer Kurfürsten Richard von Greifenklau, diese Tunika zu sehen. Und schließlich hat dann der Erzbischof nachgegeben und hat dem Kaiser dieses Gewand gezeigt. Es gibt darüber zwei Holzschnitte, die zeigen den Kaiser, der vor einem ihm entgegengehaltenen Gewand kniet und es ehrfürchtig betrachtet. Zur Erinnerung also an dieses Ereignis vor 500 Jahren, historisch bezeugt, wird in diesem Jahr der Heilige Rock ausgestellt. Es folgten dann Ausstellungen, zunächst in kürzeren Abschnitten, aber dann noch in längeren Abschnitten, und zwar zu Zeiten, die in ihrem historischen Zusammenhang eine große Bedeutung hatten. Ich nenne einmal die wichtigsten. Besonders bedeutsam war die Wallfahrt von 1844. Man muss bedenken, das war 40 Jahre nach der Säkularisation 1804. Die Kirche hatte ihre materiellen Güter und ihre Herrschaftsansprüche verloren und stand plötzlich ganz arm da. Vielleicht könnte man sagen, eine aufgezwungene Entweltlichung. Und gerade diese Armut weckte enorme kreative Kräfte. Man rechnete 1844 mit 150.000 Besuchern. Es kamen mindestens eine halbe Million. Und wenn man sich die damaligen Verkehrsverhältnisse vor Augen führt, ist das eine ungeheure Zahl. Es sind damals von Trier, das nur etwa 25.000 Einwohner hatte, geistliche Impulse in die ganze deutsche Kirche ausgegangen. Eine weitere bedeutsame Ausstellung geschah 1933, sicherlich zunächst in Erinnerung an das Todesjahr Jesu, 33. Aber der geschichtliche Zusammenhang war von großer Brisanz. Ich war damals erst ein Jahr alt, kann mich also selbst nicht an diese Ereignisse erinnern, aber auf Bildern sieht man, wie die SA versuchte, Kapital zu schlagen aus dieser Ausstellung, indem sie etwa ihren Spalier bildeten oder an vielen Ecken auftauchten. Diese Ausstellung hat sicherlich den Glauben gestärkt. Wir können die Ergebnisse nicht im Einzelnen feststellen. Sie haben auch das Unheil des Nationalsozialismus nicht verhindern können. Aber wir wissen, dass über 2 Millionen Pilger kamen. Mehr als jemals zuvor. Bedeutsam war dann auch die Ausstellung im Jahre 1959. Die schlimmsten Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges waren überwunden und die Früchte des Wirtschaftswunders wurden sichtbar. Damals wurde in den Mittelpunkt der Ausstellung ein Bild Christi des Herrn und Erlösers gestellt. Es gab heftige Angriffe, zum Beispiel im Spiegel, die vor allem die Echtheit des Gewandes Christi herausstellten und bezweifelten. Diese Attacken führten aber dazu, dass die Bedeutung der Verehrung der Person Jesu verdeutlicht werden konnte. Es geht nicht um das Gewand, sondern um den, der es getragen haben könnte oder der ein ähnliches Gewand getragen hat. Und dann tritt die Frage der Echtheit in den Hintergrund. An diese Ausstellung kann ich mich gut erinnern. Ich war damals Kaplan in Cochem an der Mosel und wir sind als erste Pfarrprozession in Trier einmarschiert und haben nach einem Zwischenaufenthalt dann im Dom den Heiligen Rock gesehen. Er war aufgestellt hinter dem Hochaltar, man konnte daran vorbeigehen. Es kamen damals etwa 1,8 Millionen Pilger und nach meiner Erinnerung war diese Wallfahrt gekennzeichnet von großer Frömmigkeit und Ehrfurcht, einer tiefen Beziehung zum Herrn und Erlöser Jesus Christus. Es folgte dann 1996 eine Wallfahrt zur Erinnerung an die erste historische Erwähnung 1196. Sie war wohl auch gedacht als Vorbereitung auf den Jahrtausendwechsel. Das Gewand wurde zum ersten Mal im Schiff des Domes liegend aufgestellt, sodass die Menschen vorbeigehen konnten. Die Tunika ist natürlich nur in Einzelteilen, kleinen Teilen erhalten. Und darüber sind bis zu 7 Schichten von Abdeckgewändern gebreitet, mit denen sich die ursprünglichen Wollflocken, sage ich einmal, verbunden haben. Man kann das ursprüngliche Gewand nicht im Licht aussetzen, um es nicht noch weiter zu gefährden. Aber man spürte durch diese Umhüllung hindurch die Ausstrahlung dieser Tunika Christi. Es wurden vor allem die Aussagen zum Evangelium deutlich. Soweit zur Geschichte.
Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit dem Titel Nur den Saum deines Gewandes. Das ist eine Sendung von Pfarrer Johannes Mohr aus Trier und es geht um die 500 Jahre Heiligrock-Ausstellung in Trier.
Liebe Hörerinnen und Hörer, werfen wir jetzt einen Blick auf die aktuelle Ausstellung des Heiligen Rockes. Seit der Wallfahrt 1959 wird in Trier das folgende Heiligrockgebet verrichtet. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Aus diesem Gebet, das zum festen Bestandteil in unserem Bistum geworden ist, ist das diesjährige Motto entnommen. Führe zusammen, was getrennt ist. Das ist natürlich eine Anknüpfung an das Bild des durchgewebten Gewandes Jesu, das selbst von den Soldaten nicht geteilt wurde. Es ist ein Hinweis auf die Zusammengehörigkeit, die wir im Leben brauchen. So ist die Wallfahrt zunächst ein Appell an unsere vielfach gespaltene und zerrissene Welt im Allgemeinen und Gesellschaft im Kleinen. Und es soll dieser Zerrissenheit das Idealbild der Einheit, des Zusammenhalts und der Versöhnung vor Augen gestellt werden. Wenn nun Menschen dorthin kommen, dann wird ihnen geboten, Versöhnung, Erlösung. Über dieses Wort ist in den letzten Monaten viel gesprochen und nachgedacht worden. Erlösung ist, meine ich, vor allem Erlösung und Befreiung von Schuld und von Tod, von Angst, von innerer und äußerer Not oder aber die Vermittlung von Kraft, um diese mit dem Menschenleben verbundenen Qualen zu ertragen. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und in seiner Auferstehung unseren Tod letzten Endes besiegt. Und dies geschieht auf Erden, wird auf Erden gleichsam übermittelt, vor allem durch die Sakramente, etwa das Sakrament der Versöhnung. Man sollte nicht einfach nur Beichte sagen, das ist der unangenehme Teil an diesem wunderbaren Sakrament, sondern Sakrament, in dem uns die Versöhnung Jesu konkret vermittelt, mit Sicherheit zugesprochen und gegeben wird. Aber auch im Sakrament der Krankensalbung und vor allem in dem wunderbaren Geschenk des Auferstandenen der heiligen Eucharistie. Und so ist zu hoffen, dass viele Pilger diese konkrete, befreiende Erlösung sich schenken lassen. Dann ist natürlich auch die Wallfahrt in diesem Jahr besonders stark verbunden mit einem ökumenischen Impuls. Und hier darf man schon auf ein kleines Wunder verweisen. Martin Luther, der ja auch die Heiligrock-Wallfahrt miterlebt hat, hat sich sehr mit beißendem Spott über diese Reliquienverehrung geäußert. Ich möchte mal ein Zitat Ihnen vortragen in seiner ursprünglichen Sprache. Was tät die neue Bescheißerei zu Trier mit Christus Rock? Was hat hie der Teufel großen Markt, Jahrmarkt gehalten in aller Welt? Wenn man nun sieht, dass in dieser Wallfahrt in diesem Jahr die evangelische Kirche sich hat einladen lassen, dann ist das schon ein kleines Wunder. Ich zitiere unseren Bischof Stefan Ackermann. Er sagt, es freue ihn sehr, dass die in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen vertretenen Gemeinschaften die Einladung zur Mitgestaltung der Wallfahrt angenommen hätten. Wörtlich dann, in besonderer Weise darf ich dabei der evangelischen Kirche im Rheinland danken, die sich in ihrer Leitung die Beteiligung an der Wallfahrt mit hohem Engagement zu eigen gemacht hat. Also, wir freuen uns schon auch, dass dieser ökumenische Impuls angenommen wurde und dass die evangelische Kirche diese Wallfahrt mitträgt, auch mit Veranstaltungen, die sie anbietet, in der Kirche zum Erlöser der ehemaligen römischen, in Trier sogenannten Basilika. Man hat offensichtlich auf breiter Front erkannt, dass es hier nicht um die Verehrung von Stoffresten geht, sondern es geht um einen Zugang zur Gestalt, zur Person Jesu Christi. Der Wallfahrtsleiter Georg Betzing hat dieses Gewand verglichen mit einer ostkirchlichen Ikone, die ja auch mehr ist als nur eine Darstellung einer Person, sondern die geheimnisvoll den repräsentiert, den sie darstellt. Und so wird auch in diesem Gewand Jesu etwas von seiner Ausstrahlung über die Jahrtausende hinweg, von seiner innigen Liebe zu den Menschen, von seiner unendlichen Barmherzigkeit spürbar. Und die Menschen, die nach dir kommen und jetzt den im Hauptgang des Domes aufgestellten Rock passieren, sie können vielleicht etwas erahnen von der Güte dessen, der einmal diesen Rock getragen haben könnte. Ich möchte noch einmal zum Abschluss zitieren, was Papst Benedikt XVI. In seiner Botschaft zur Wallfahrt gesagt hat. Schließlich ist der heilige Rock keine Toga, kein Prachtgewand, das eine gesellschaftliche Rolle zum Ausdruck bringt. Er ist ein schlichtes Unterkleid, das dazu da ist, seinen Träger zu bedecken und zu schützen, ihn vor Bloßstellung zu bewahren. Dieses Kleid ist die ungeteilte Gabe des Gekreuzigten an die Kirche, die er durch sein Blut geheiligt hat. Daher erinnert der heilige Rock an die der Kirche eigene Würde. Wie oft aber sehen wir, in welch zerbrechlichen Gefäßen wir den Schatz tragen, den der Herr uns in seiner Kirche anvertraut hat. Und wie durch unseren Eigenwillen, unsere Schwächen und Fehler die Integrität des Leibes Christi verletzt wird. Hier braucht es die ständige Bereitschaft zu Umkehr und Demut, dem Herrn in Liebe und Wahrheit nachzufolgen. Zugleich kann und darf die besondere Würde und Integrität der Kirche nicht preisgegeben und dem Geschrei auf dem Richtplatz der öffentlichen Meinung ausgeliefert werden. Am Ende seiner Botschaft schreibt der Papst, und ich denke, das darf auch für Sie alle, die Hörer, Hörerinnen und auch für uns gelten, dazu erteile ich Ihnen und allen, die sich in diesen Festwochen in Pilgerschaft zum Heiligen Rock nach Trier begeben, von Herzen den apostolischen Segen. Damit möchte ich zunächst abschließen. Vielleicht gibt es noch Fragen, die das ergänzen. Natürlich ließ sich noch sehr vieles dazu sagen, aber es geht darum, etwas zu spüren von der Strahlkraft dieses wunderbaren Gewandes, das wir nun schon seit vielen Jahrhunderten in Trier hüten.
Nur den Saum deines Gewandes. In der heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb geht es um die Heilig-Rock-Zeigung in Trier, vor 500 Jahren das erste Mal, und so also in diesem Jahr vom 13. April bis zum 13. Mai ist der Heilige Rock, der sogenannte Heilige Rock, also das Gewand Jesu Christi, in Trier ausgestellt zu sehen für die Pilger. Diese Sendung heute mit Pfarrer Johannes Mohr. Er hat uns etwas darüber berichtet, über die Geschichte, über die Bedeutung und über die aktuellen Ereignisse gerade in Trier. Herzlichen Dank, Pfarrer Mohr, für Ihre Gedanken, dass Sie uns da ein bisschen mitgenommen haben in diese Verehrung des Heiligen Rocks und das alles, was sich damit verbindet. Sagen Sie uns nochmal, vielleicht sogar aus Ihrer persönlichen Erfahrung, Sie haben geschildert, wie Sie 1959 bei dieser großen Zeigung dabei waren. Was ist jetzt so das ganz Besondere daran? Was passiert hier nochmal anderes als im normalen, in Anführungszeichen normalen Glaubensleben, dass man auch sonst, wenn man Gläubige empfängt ja auch sonst die Sakramente und führt ein religiöses Leben. Und jetzt ist aber noch einmal mit diesem Gewand verbunden etwas Besonderes. Da passiert etwas ganz Einzigartiges, was Ununterscheidbares. Was ist das?
Ich denke, dass jeder Mensch Erinnerungsstücke hütet, vielleicht an die Eltern, vielleicht an die Vorfahren. Und dass diese Erinnerungsstücke, das kann ein Bild sein, ein Gegenstand, ein Kleidungsstück, dass die den Verstorbenen, dem man vielleicht viel zu verdanken hat, gegenwärtig setzen. irgendwie, sagen wir immer dann, wenn wir es nicht genau beschreiben können. Und so setzt diese Reliquie, dieses Überbleibsel über Jahrtausende hinweg, Jesus Christus uns irgendwie vor Augen, in einer Weise, die wir doch wenigstens ein bisschen greifen können. In den Sakramenten ist die Gegenwart Jesu manchmal spürbar, aber meist nicht greifbar. Und diese Gegenstände jetzt, und seien es Wollknäuel oder irgendwelche Stoffreste, die können uns ein wenig leibhaftig nahebringen, dass Jesus wirklich auf Erden gelebt hat, dass er einer von uns war und dass er uns nahe geblieben ist in seiner innigen Liebe. Und ich denke, da kann so ein Zeichen einfach helfen.
Und vielleicht auch auf der anderen Seite vielleicht auch deutlich machen oder immer wieder deutlich macht, wir reden nicht von einer Idee, einer abstrakten Figur oder einer Metapher, sondern von einer ganz konkreten Realität Gottes hier in der Welt.
Jawohl, jawohl. Mhm. Er war eine historische Person. Und es ist von ihm übrig geblieben, nicht nur seine Botschaft, nicht nur die Sakramente, nicht nur die Kirche, die er gegründet hat, sondern es sind auch Gegenstände, und seien sie noch so unscheinbar, übrig geblieben. Ein Nagel zum Beispiel oder ein Stück des Kreuzes. Unabhängig von der Frage der Echtheit. Ich denke, wenn man mit der Keule der Unechtheit all das erschlägt und beiseite räumt, dann hat man nicht verstanden, um was es hier geht. Sondern es geht um dieses konkrete Hineinkommen Jesu in unsere menschliche Geschichte. Der Sohn Gottes hat sich hinabgelassen in die menschliche Geschichte und hat unter uns gelebt. Und er hat uns etwas von sich selber, von seiner göttlichen Herzlichkeit hinterlassen.
Wir haben eine Anruferin aus Lüneburg jetzt in der Sendung oder aus der Nähe von Lüneburg, sehe ich gerade. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe da mal eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich habe da was Entscheidendes vermisst bei der Sendung. Und zwar nämlich die dringende Frage, es war doch auch früher immer so, was heißt das früher, vor einigen Jahren noch so, dass immer auch gebetet wurde, dass alle in den Schoß der einen heiligen römisch-katholischen Kirche zurückkommen. Denn es gibt ja nur eines, hat der Papst 2007 ja auch gesagt, ohne die Frage, dass die den heiligen Papst anerkennen und die heilige Maria Mutter Gottes, die in der falschen Ökumene immer mehr zurückgedrängt wird. Das sind so Bestandteile der wichtigsten Frage, die ich habe, weil ich die Befürchtung habe, dass es auf die falsche Ökumene zurückkommt.
Dankeschön für diese Wortmeldung. Dankeschön für diese Wortmeldung. Ja, das ist eine prononcierte Meinung der Anruferin, die sich ein bisschen sorgt, dass die Ökumene vielleicht ein wenig zu weit geht. Das sind ja immer so Bedenken, die auch geäußert werden. Wie kann man so etwas mit der Wallfahrt jetzt diese Bedenken zerstreuen?
Natürlich ist das eine schwierige Frage. Und wir können uns der Einheit der Christen nur nach besten Kräften und nach bestem Gewissen annähern. Wir tasten uns gleichsam heran. Und wenn alte Vorurteile, wie zum Beispiel noch Martin Luther massiv geäußert hat, heute zurückgestellt werden, dann ist das ein Schritt. Wenn wir natürlich Maximalforderungen stellen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir auf Granit beißen. Auf der anderen Seite teile ich durchaus diese Notwendigkeit, dass wir auf dem Weg zur Einheit nicht wesentliche katholische Glaubensbestandteile aufgeben können und dürfen. Und soweit ich das sehe, geschieht das in Trier auch nicht. Es gibt zum Beispiel keine Vermischung von Eucharistie und Abendmahl. Und die Verehrung der Mutter Gottes wird zwar nicht besonders herausgestellt, aber sie wird keineswegs ausgeklammert. Schon im Trierer Dom gibt es eine sehr einfühlsame und ansprechende Marienkapelle, an der niemand vorbeigehen braucht. Also ich denke schon, dass man das im Blick hat. Aber wie, noch einmal, der Weg zur Einheit ist ein mühsamer, mühseliger Weg. Und wenn ein kleiner Schritt gelingt und wenn Verständnis, menschliches Verstehen und menschliches Miteinander und christliches Miteinander gelingt, dann meine ich, ist das schon ein wichtiger Schritt. Es ist noch nicht das Ziel, aber es ist ein Schritt hin zu diesem Ziel.
Und gerade dieses Motto, führe zusammen, was getrennt ist, entnommen diesem Gebet, das dort seit eh und je gebetet wird bei dieser Zeigung, erinnert auch ein bisschen, muss man sagen, an die Worte vom Papst, als er hier in Deutschland war, auch in Erfurt, wo er auch einen massiven Schwerpunkt gesetzt hat und gesagt, zunächst kommt das unser gemeinsames Gebet mit der Bitte um die Einheit. Das heißt, es ist nicht unser tolles Tun und Machen und wir müssen jetzt gegenseitig einander uns von der Richtigkeit unserer Positionen überzeugen, sondern wir müssen uns diese Einheit schenken lassen. Insofern ist es ja auch eine große Gelegenheit, dieser Ausstellung eben gemeinsam auch zu beten und um diese Einheit zu bitten.
Ja.
Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf. Alles Gute in die Nähe von Lüneburg. Jetzt gehen wir nach Kassel. Dort hat uns Herr Feldmann angerufen. Hallo.
Ja, grüß Gott, Feldmann, Kassel. Mir ging es noch um Folgendes. Wir haben so durch wunderbare, gläubige Wissenschaftler, die auch hohes Fachwissen haben, erreicht inzwischen, dass sie uns die Echtheit von anderen Reliquien nahebringen konnten, wo man wirklich sagen kann, das Grabtuch ist echt, das Antlitz Jesu-Tuch ist echt. Könnte man nicht diese Wissenschaftler begeistern, dass sie auch hier mal Untersuchungen anstellen, um wenigstens mal zu versuchen, einen Hauch von Echtheit auch hier reinzugehen, dass nicht nur ein schönes Andenken ist, wie der Rock ausgesehen haben könnte, sondern dass man wirklich sagen kann, zum Beispiel durch Pollenuntersuchung, wie man es bei anderen Reliquien, Grabtüren so gemacht hat. Warum sollen nicht da auch zum Beispiel die Pollen aus Jerusalem feststellbar sein im Rock? Dann hätte man doch schon einen Anhaltspunkt, dass das gar nicht so verkehrt ist, dass den Jesus angehabt haben könnte. Kann man da nicht Wissenschaftler für begeistern, die ernsthaft bereit sind, hier eine Hilfe zu leisten, eine Glaubenshilfe zu leisten? Wäre das möglich?
Ja, das ist auch geschehen. Und man hat festgestellt, dass Bestandteile des heutigen Gewandrestes, sage ich einmal, des Tuches, das ja aus mehreren Schichten besteht inzwischen, die immer wieder darüber gedeckt wurden, dass Bestandteile dieses Tuches durchaus in die Zeit Jesu zurückreichen. Ich weiß nicht, wie man das im Einzelnen bestimmt hat. Es ist recht schwierig offenbar, weil eben immer wieder andere Stoffe darüber gedeckt wurden, so dass man das sehr auseinanderziehen muss, um Ergebnisse zu bekommen. Aber dass also gewisse Stoffteile in die Zeit Jesu zurückreichen, hat man nachweisen können. Nur kann man damit nicht, selbst wenn Pollen aus dem Heiligen Land feststellt, kann man ja noch nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit behaupten, das war jetzt das Gewand Jesu. Es kann das Gewand Jesu gewesen sein, das steht fest, aber wer jetzt eine historisch-kritische oder gar physikalische Beweisführung erwartet, der wird das wohl nicht finden können, auch nicht bei noch so gut meinenden und gläubigen Wissenschaftlern. Da sind einfach Grenzen gesetzt. Und deshalb meine ich, man muss bedenken, was 1959 so stark herausgearbeitet wurde. Es geht nicht zentral um die Frage der Echtheit, sondern es geht zentral um die Begegnung mit Jesus Christus. Und die ist im Grunde unabhängig von der Frage der Echtheit.
Danke auf jeden Fall nach Kassel für diese wichtige Frage, Herr Feldmann, ja, wo sich dann auch die Sehnsucht artikuliert. Jetzt, das muss doch auch, wenn wir dorthin pilgern, ja auch etwas echt sein. Danke, Herr Feldmann. Wir gehen weiter nach Dannhausen zu Frau Bessler. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer Mohr, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihren wunderbaren Vortrag. Mein Mann und ich hatten letzten Samstag eine Fahrt. Fahrt nach Trier mit 48 Pilger organisiert.
Ah, schön.
Und ich möchte mich da wirklich sagen, mich bei Gott bedanken, dass es, wir sind wirklich von diesem Saum seines Gewandes berührt worden. Da muss man nicht mehr fragen, ob es echt ist oder nicht. Glaube ist eine Sache des Herzens und es gilt auch für diese Gewand. Und so viele von diesen Pilgern haben immer wieder sich bedankt, dass wir die Reise organisiert haben, weil sie so berührt geworden sind. Und das wollte ich einfach jetzt so einbringen bei diesen vielen Zweifelsfragen. Und was auch so schön war, die Organisation von alten Helfern, auch an denen ganz herzliches Dankeschön. Es war ein ganz erfüllter Tag und ich kann alle nur ermutigen, nicht so viel zu fragen, sondern das Herz zu öffnen und hinzubilden. Dankeschön.
Ja, danke für dieses wunderbare Zeugnis, Frau Bessner. Ja,
vielen Dank.
Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt schon die überzeugendste Antwort gewesen, die wir hätten bekommen können auf diese zweifelnden Fragen, die sich immer wieder stellen, sich berühren lassen, hat sie gesagt.
Ja.
Ganz im Sinne dieses Titels der Sendung, nur den Saum deines Gewandes.
Ja.
Pfarrer Mohr, diese besondere Form von Innigkeit, Sie haben es auch in Ihrem Vortrag gesagt, diese Innigkeit mit Christus. Ein Außenstehender mag ja denken, bei einer Religion, da geht es um ganz Erhabenes, Mächtiges, Unfassbares und da steht man als kleines Wurm dann vor seinem Gott und ist ein Nichts und Niemand. Und Sie sagen jetzt etwas von dieser Innigkeit, von dieser Begegnung. Die Hörerin sagt, die Menschen sind so zutiefst berührt worden. Was ist das da mit dieser christlichen Botschaft, dieser Innigkeit und dieser Berührbarkeit?
Dieses Stichwort Innigkeit ist mir genannt worden von einer guten Bekannten. Und sie hat mich darauf hingewiesen, ich habe das auch weitergegeben, dass diese Innigkeit eine große Rolle spielt. Früher sagte man dazu vielleicht Frömmigkeit. Das ist ein etwas negativ belastetes Wort. Aber Innigkeit, ich erlebe das, ich halte öfter Gebetsschulen, wo es geht um Einführung in das innere Beten, da erlebe ich öfter, wie Menschen in der eucharistischen Anbetung, wo ja auch nur ein Stück Brot zu sehen ist, wie sie davon innerlich angerührt, zu Tränen gerührt, innerlich erschüttert, bekehrt, umgewandelt, erneuert werden. Da strahlt etwas von der Gegenwart Jesu in unsere Welt. Freilich braucht man dazu ein Empfangsorgan, das über die rationalen Fähigkeiten hinausgeht. Eben wie die Dame das eben so richtig gesagt hat, man braucht dafür das Herz, das das aufnimmt, erspürt, erahnt. Und manchmal so stark, dass es für den Betreffenden keines weiteren Beweises bedarf. Und das ist doch eigentlich das Kostbare in unserem menschlichen Leben, dass es über das Sichtbare, Fühlbare, Messbare, Zählbare hinaus etwas gibt, das uns innerlich reich macht, das uns aufnahmefähig macht für das Ewige. Gertrud von Lefort hat einmal gesagt, einer Seele muss man die Ewigkeit geben. Und hier spüren wir etwas von diesen Ewigkeitswerten, die gleichsam in diese Welt hineinstrahlen. Und wenn dazu diese Eilish Rockwalfert einen Beitrag leistet, dann denke ich, das ist ein Geschenk an die ganze Kirche, vor allem auch in die Kirche in Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Frau Bessler hat es auch noch mal ganz deutlich gesagt, die Anruferin hier in der Spiritualitätssendung. Hinfahren, sich berühren lassen. Das also war unsere Radio Horeb Sonderspiritualitätssendung zur Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier. Dieses Jahr vom 13. April bis zum 13. Mai ist auf jeden Fall einen Pilgerausflug wert, sich berühren, sich verwandeln zu lassen, die Seele bereichern zu lassen. Dass die Hintergründe bzw. alle Infos zu diesen Heilig-Rock-Tagen in Trier sind auch im Internet ganz einfach zu finden. Wenn Sie möchten, diese oder eine andere Hintergrundinfo, die Betrachtung aus dieser Sendung noch einmal nachhören möchten, unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675 120 können Sie sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung von Pfarrer Johannes Mohr zuschicken lassen, oder auch auf horeb.org wird es dann in Kürze diese Sendung als MP3 zum Download auf Ihren Computer geben, und dann können Sie die Sendung auch als MP3-File nochmal nachhören. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich danke Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ein besonderer Dank an dieser Stelle auch an all diejenigen, die durch Ihr Gebet, Ihre Spende und Ihr Opfer die Arbeit von Radio Horeb ermöglichen. Vergelt Gott dafür. Pfarrer Johannes Mohr, Sie haben uns mitgenommen in Ihr Bistum. Danke dafür. In Ihre Stadt sozusagen haben Sie uns kurz den Saum der Ereignisse rund um die Zeigung des Heiligen Rocks berühren lassen. Vielen Dank dafür. Dürfen wir Sie zum Ausklang dieser Sendung noch um Ihr besonderes priesterliches Gebet bitten, damit auch wir, wo und wie auch immer wir leben, berührt werden, dass unsere Seele verwandelt und bereichert wird.
Ja, dann möchte ich mit Ihnen zum Abschluss ein Gebet sprechen. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, du erbarmst dich über all unsere Nöte, über unsere körperlichen, seelischen, geistigen Beschwernisse, unsere Qualen, unsere Unsicherheit, unsere Ängste. Du erbarmst dich über all das, was uns umtreibt und zerreißt und manchmal auseinandertreibt. Du erbarmst dich über deine Christenheit, die zerrissen ist. Du erbarmst dich über all unser Mühen, das nicht immer sein Ziel erreicht. Aber deine Barmherzigkeit ist größer als alle menschlichen Fehler und Schwächen und Zerwürfnisse. Du erbarmst dich über unser Mühen und schenkst ihm Frucht, die wir nicht selber machen können. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist immer wieder uns das schenkst, was wir aus eigener Macht und Kraft nicht an uns reißen können. Du schenkst uns immer wieder das Bewusstsein und das tiefe Gespür für die Liebe Gottes, für sein Bei-uns-Sein, für sein Mit-uns-Gehen und sein Für-uns-Dasein. Und so bitte ich, Jesus, dass du zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist deinen Segen ausbreitest, ausschüttest über alle, die sich auf den Weg der Botschaft Jesu begeben haben, vielleicht auch auf den Weg nach Trier, dass du sie segnest im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.